Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt's den dritten Teil von 20.000 Meilen unter dem Meer, das dritte Kapitel mit dem Titel »Wie es meinem Herrn beliebt«. 3 Sekunden vor Ankunft des Briefes von J.B. Hobson dachte ich ebenso wenig daran, das Einhorn zu verfolgen, als mich an der nordwestlichen Durchfahrt zu versuchen. 3 Sekunden, nachdem ich den Brief des ehrenwerten Sekretärs der Marine gelesen hatte, begriff ich es endlich. Mein wahrer Beruf, das einzige Ziel meines Lebens, besteht darin, das beunruhigende Ungeheuer zu verjagen und die Welt von ihm zu befreien. Doch kam ich von einer mühevollen Reise zurück, erschöpft, mich nach Ruhe sehnend. Ich wollte nur meine Heimat wiedersehen, meine Freunde, meine kleine Wohnung im Jardin des Plantes, meine teuren und kostbaren Sammlungen. Aber nichts davon konnte mich zurückhalten. Ich vergaß alles. Ermüdung, Freunde, Sammlungen und nahm ohne weiteres Bedenken das Angebot der amerikanischen Regierung an. Übrigens dachte ich, führt jeder Weg nach Europa zurück und das Einhorn wird wohl so liebenswürdig sein, auch an den Küsten Frankreichs aufzutauchen. Dieses respektable Tier wird sich in den Gewässern Europas zu meinem persönlichen Vergnügen fangen lassen. Und ich will dem Naturhistorischen Museum nicht weniger als 1/2 Meter von seiner Hellebarde aus Elfenbein mitbringen. Aber davor musste ich den Narwal erstmal im Norden des stillen Ozeans suchen, was genauso leicht war, wie für die Rückkehr nach Frankreich den Weg über die Antipoden zu wählen. »Conseil«, rief ich ungeduldig. Conseil war mein Diener, ein ergebener Bursche, der mich auf allen meinen Reisen begleitete. Ein braver Flamländer, den ich sehr mochte, und er mich ebenso. Von seiner Natur her war er eher ruhig, grundsätzlich pünktlich, immer dienstbeflissen und er ließ sich nie durch die überraschenden Fälle im Leben irre machen. Immer zu jedem Dienst bereit und niemals zu aufdringlich mit seinen Ratschlägen. Weil er viel Kontakt mit den Gelehrten unserer kleinen Welt des Jardin des Plantes hatte, war mein Diener Conseil sehr gebildet. Er war ein Spezialist in naturhistorischen Klassifikationen. Mit der Gewandtheit eines Seiltänzers beherrschte er die ganze Stufenleiter der Verzweigungen. Gruppen, Klassen, Unterabteilungen, Ordnungen, Familien, Gattungen, Untergattungen, Arten und Varietäten. Klassifizieren war sein Lebenselement. Mehr aber auch nicht. In der Theorie der Klassifikation sehr bewandert, aber leider wenig in der Praxis. Da hätte er, glaube ich, einen Pottwal nicht von einem Blauwal unterscheiden können. Und doch, was für ein wackerer, tüchtiger Junge. Conseil hatte mich bisher seit 10 Jahren überall hin begleitet. Egal, wohin mich die Wissenschaft zog. Nie hörte man aus seinem Mund eine Bemerkung über die lange Dauer oder die Beschwerden einer Reise. Kein Einwand, wenn er seinen Ranzen zu schnallen hatte für eine Reise in jedes Land, sofern es auch sein mochte. China oder Kongo. Er ging hierhin wie dorthin, ohne weiter zu fragen. Und er war so gesund, dass er allen Krankheiten trotzte. Mit starken Muskeln, aber ohne Nerven. Nicht einen Schein von Nerven. Also moralisch, versteht sich. Er war 30 Jahre alt und damit ein gutes Stück jünger als ich. Nur einen Fehler hatte Conseil. Er war entsetzlich förmlich und sprach immer nur in der 3. Person mit mir. »Conseil«, rief ich, während ich mit fieberhafter Eile meine Vorbereitungen zur Abreise begann. Sicher konnte ich mich auf diesen ergebenen Jungen verlassen. In der Regel fragte ich ihn nie, ob er mich auf meinen Reisen begleiten wollte oder nicht. Es war selbstverständlich, es war sein Job. Aber diesmal handelte es sich um eine Expedition. Die konnte sich unendlich in die Länge ziehen. Ein Unternehmen voller Gefahren. Die Verfolgung eines Tieres, das eine Fregatte wie eine Nussschale zertrümmern konnte. Das musste man sich gut überlegen. Selbst für einen Menschen, der sich durch nichts aus der Welt aus der Ruhe bringen ließ. Was würde Conseil wohl dazu sagen? »Conseil«, rief ich zum 3. Mal. »Mein Herr hat gerufen«, fragte er beim Eintreten. »Ja, mein Junge, mach dich fertig. Hilf mir, mich fertig zu machen. In 2 Stunden reisen wir ab. Wie es dem Herrn beliebt, erwiderte Conseil ruhig. Es ist keine Zeit zu verlieren. Packe in meinen Koffer all meine Geräte, Kleider, Hemden, Strümpfe, so viele du nur kannst und beeile dich. Und ihre Sammlungen, bemerkte Conseil, damit können wir uns später befassen. Wie? Ihr Archäotherium? Hyrakotherium? Oreodon? Die Chiropotamus und andere Gerippe? Die können hier im Hotel aufbewahrt werden. Und der lebendige Hirscheber? Man wird ihn in meiner Abwesenheit füttern. Außerdem werde ich den Auftrag geben, all unsere Tiere nach Frankreich zu bringen. Wir kehren also nicht zurück nach Paris? Fragte Conseil. Doch, schon, erwiderte ich ausweichend, aber auf einem Umweg. Wie es Ihnen beliebt. Oh, es ist nicht so schlimm. Es ist nicht ein ganz direkter Weg. Das ist alles. Wir fahren mit auf der Abraham Lincoln. Wie es Ihnen beliebt, antwortete Conseil ruhig. Du weißt, lieber Freund, es handelt sich um das Ungeheuer. Den berühmten Narwal? Wir werden die Meere von ihm befreien. Der Verfasser eines Werkes in 2 Bänden über die Geheimnisse der großen unterseeischen Tiefen wird mit dem Kommandanten Farragut in See stechen. Ein ehrenvoller, aber auch gefährlicher Auftrag. Man weiß nicht, wie das werden wird. Die Tiere können sehr unberechenbar sein. Aber trotzdem gehen wir. Unser Kommandant ist ein verantwortungsbewusster Mann. Wohin ihr geht, da gehe auch ich hin, erwiderte Conseil. Aber bedenke, das ist eine Reise, von der nicht jeder wieder heimkommt. Wie es Ihnen gefällt. Nach einer Viertelstunde waren unsere Koffer gepackt und bei Conseil konnte ich sicher sein, dass nichts fehlt. Denn der Junge verstand es, Hemden und Kleider ebenso gut zu ordnen wie die Arten der Vögel und Säugetiere. Wir begaben uns ins Erdgeschoss, wo ich am geräumigen, stets umlagerten Empfang meine Rechnung bezahlte und den Auftrag erteilte, meine Kisten mit den Tierpräparaten und getrockneten Pflanzen nach Paris zu schicken und die Betreuung und Versorgung meines Hirschebers sicherzustellen. Darauf stieg ich zusammen mit Conseil in eine Kutsche, die uns für 20 Francs durch Broadway, Fourth Avenue und Catson Street zum 34. Pier fuhr. Dort wurde unser Wagen mit den Pferden verladen und nach Brooklyn gebracht, dem großen Stadtviertel von New York am linken Ufer des östlichen Flusses, wo wir in einigen Minuten an dem Kai ankamen, an dem die Abraham Lincoln aus ihren 2 Rauchfängen schwarze Säulen emporwirbelte. Unser Gepäck wurde sofort an Deck der Fregatte gebracht. Ich eilte an Bord und suchte den Kommandanten Farragut. Ein Matrose führte mich aufs Vorderdeck zu einem Offizier von stattlichem Aussehen, der mir die Hand reichte. »Herr Pierre Aronnax«, sprach er. »Der bin ich, Kommandant Farragut?« »In eigener Person.« »Seien Sie willkommen, Herr Professor. Ihre Kabine wartet schon auf Sie.« Ich grüßte, verließ den Kommandanten und folgte einem Begleiter in meine Kabine. Die Fregatte Abraham Lincoln war eine gute Wahl für unsere Mission und passend eingerichtet. Es war eine schnell segelnde Fregatte mit einem Heizungssystem, das die Dampfkraft auf bis zu 7 Atmosphären steigern konnte. Dadurch bekam sie eine durchschnittliche Geschwindigkeit von mehr als 18 Meilen die Stunde. Doch war diese Geschwindigkeit nicht ausreichend für einen Kampf mit dem Riesentier. Die Fregatte war den nautischen Anforderungen entsprechend eingerichtet. Ich war mit meiner Kabine sehr zufrieden. Sie lag im hinteren Schiffsteil, genau neben der Offizierskajüte. »Wir sind hier gut untergebracht«, sagte ich zu Conseil. »So gut wie der Einsiedlerkrebs in seiner Muschelschale, wenn Sie mir die Bemerkung erlauben.« Ich überließ es Conseil, unsere Koffer auszupacken und zu ordnen und begab mich wieder an Deck, um den Vorbereitungen für die Abfahrt zuzusehen. Kommandant Farragut ließ gerade die letzten Taue lösen, mit der die Fregatte Abraham Lincoln am Kai vertäut war. Wären wir nur eine Viertelstunde später eingetroffen, Die Fregatte wäre ohne uns ausgelaufen. Und wir hätten diese außergewöhnliche Expedition verpasst, deren wahrheitsgetreue Erzählung manch einer vielleicht nicht glauben wird. Aber Kommandant Farragut wollte nicht einen Tag verlieren, noch nicht einmal eine Stunde, um an die Stelle im Meer zu kommen, wo das Tier aufgespürt worden war. Er ließ seinen Ingenieur kommen. »Haben wir gehörig Dampf?«, fragte er ihn. »Ja, mein Herr«, erwiderte der Ingenieur. »Go ahead«, rief Kommandant Farragut. Auf diesen Befehl setzten die Maschinenleute das Rad in Bewegung. Der Dampf zischte, als er in die Behälter drang. Die langen, horizontalen Stempel dröhnten und trieben die Stangen der Welle an. Mit zunehmender Schnelligkeit wurden die Wellen von der Schraube geschlagen und die Fregatte Abraham Lincoln bewegte sich majestätisch inmitten von hunderten Fähren und kleinen Dampfbooten voller Zuschauer, die ihm Geleit gaben. Die Kaianlagen in Brooklyn und der ganze Teil von New York, der ans östliche Ufer stößt, war mit Neugierigen gefüllt. Hurrarufe hörte man von rund einer 500.000 Menschen. Tausende von Taschentüchern wurden geschwenkt, grüßten die Fregatte Abraham Lincoln, bis sie in die Gewässer des Hudson gelangte, an der Spitze der langen Halbinsel von New York. Darauf fuhr sie Richtung New Jersey, an dem wunderschönen, rechten, ganz mit Landhäusern bedeckten Ufer des Flusses, zwischen den Forts durch, welche sie mit ihren größten Kanonen begrüßten. Die Abraham Lincoln erwiderte den Gruß durch dreimaliges Aufziehen der amerikanischen Flagge an der Spitze des Hintermastes mit ihren 39 glänzenden Sternen. Dann änderte sie ihre Richtung, um in das mit Barken versehene Fahrwasser zu gelangen und fuhr längs der sandigen Erdzunge von Sandy Hook, wo Tausende von Zuschauern das Schiff nochmal verabschiedeten. Die Boote und Tender, die die Fregatte begleiteten, verließen sie erst auf der Höhe des Leuchtbootes, dessen zwei Feuer die Einfahrt in das Seegatt von New York markierten. Schlag 3 stieg der Lotse in sein Boot und fuhr zu einem kleinen Schoner, der auf ihn wartete. Die Feuer wurden geschürt, die Schraube schlug die Wellen schneller und die Fregatte fuhr an der gelben, niedrigen Küste von Long Island entlang. Und gegen 8 Uhr abends, nachdem die Feuer von Fire Island nordwestlich aus dem Blickfeld verschwanden, lief sie mit voller Dampfkraft in die dunklen Wasser des Atlantischen Ozeans. Das war das dritte Kapitel von 20.000 Meilen unter dem Meer. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Vergesst Abo, Like und Glöckchen nicht, damit ihr nichts verpasst. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.